Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben dich gepriesen und dich gelobt und jetzt möchten wir uns dir aussetzen, deinem Wort, und ich möchte dich einfach bitten, dass du reden und hören gleichermaßen segnest. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, einen schönen guten Morgen miteinander, euch, die ihr hier seid und allen, die online dabei sind. Euch kann ich gleich mal vorneweg sagen, der heutige Predigttext ist in seiner Weise wirklich einzigartig. Und zwar einzigartig, weil er nur an einer Stelle in der Bibel vorkommt, nämlich im Johannesevangelium. Ein sogenanntes Sondergut findet sich also in den anderen Evangelien nicht. Aber er ist auch involviert in die ganzen dramatischen Abläufe, die so in der Karwoche stattfinden. Nicht heute wäre eigentlich Palmsonntag, dann kommt der Gründonnerstag und da wird diese Begebenheit spielen, bevor es dann zum Karfreitag kommt. Jesus ist die letzten Stunden mit seinen Jüngern zusammen, Vorabend der Kreuzigung, das allerletzte Mal mit ihnen insgesamt zusammen, das allerletzte Mal eine Mahlzeit einzunehmen, das Passamahl zu feiern. Und selbst in diesem Rahmen wird ja Jesus dann noch Einzigartiges tun, nämlich diese Worte beim Abendmahl zu sprechen: Mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Dieser Predigttext, den wir jetzt gleich hören, ist einzigartig, auch deshalb noch, weil Jesus eine wirklich denkwürdige Handlung vornimmt. Eine unvergessliche Begebenheit findet da statt und Jesus setzt ein eindrückliches Zeichen, das eine ungemein große Symbolkraft hat und die man sich ganz leicht auch merken kann und auch umsetzen kann. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Und damit setzt er ein Zeichen seiner dienenden Liebe. Und das liest sich so, wir wollen es miteinander lesen, ihr könnt es hier vorne mitlesen, aus Johannes 13, ab Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater ginge. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und gürtete sich, und dann goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Und da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Sprich zu ihm Simon Petrus: Also, Herr, wenn es so ist, Herr, nicht die Füße allein, sondern dann die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter und darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Und wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Ja, Jesus setzt ein eindrückliches Zeichen dienender Liebe, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht. Aber damit nicht genug, er setzt da noch eins drauf und sagt: Nehmt euch das zum Beispiel und macht es ebenso. Setzt ebenso Zeichen dienender Liebe den anderen, mit denen ihr unterwegs seid. Und das ist das Thema heute Morgen. Zeichen der dienenden Liebe empfangen und aber auch setzen. Wisst ihr, was das Ungewöhnliche an dieser Begebenheit ist? Das Ungewöhnliche ist nicht, dass die Füße der Jünger gewaschen werden. Das war ja damals gang und gäbe. Die meisten hatten Sandalen an, die Straßen waren staubbelegt und Dreck, und so wurden die Sandalen und die Füße wurden automatisch schmutzig. Und wenn man das Haus betreten hatte, dann musste man die Füße praktisch waschen, säubern, um nicht diesen Staub und diesen Dreck in das Haus hineinzutragen. Für uns ist es ungewöhnlich, wenn es heißt, die Füße gewaschen zu bekommen. Das Ungewöhnliche daran ist also nicht, dass die Jünger die Füße bewaschen kommen, sondern das Ungewöhnliche ist, wer ihnen die Füße wäscht, nämlich Jesus höchstpersönlich. Sonst macht es einer der Bediensteten im Haus. Das war unterer Sklavendienst. Manchmal waren die noch nicht mal namentlich bekannt. Ein No-Name-Diener, der aber einfach dafür da war, den Gästen die Füße zu waschen. Eine unbedeutende Persönlichkeit. Das war Sklavendienst, jemanden die Füße zu waschen. Und jetzt tut Jesus dies, von dem es heißt, der Vater im Himmel hat ihm alle Macht gegeben. Und er kommt von dem Vater und er geht zum Vater zurück. War es nicht der, der mit seinen Händen Kranke geheilt hat, Wunder getan hat, Gebundene frei gemacht hat, der von Gott kommt, zu Gott geht, der den Sturm gestillt hat mit seinen Händen, mit seiner Stimme? Ist es nicht der, der sich Gottes Sohn nennt, der die personifizierte Liebe ist und Heiligkeit in Person? Wisst ihr nicht, dass den Jüngern die Füße gewaschen wurde, macht die Sache hier einzigartig, sondern dass Jesus die Person ist, die ihnen die Füße wäscht. Und das fand Johannes so wichtig, dass er das in sein Evangelium eingebaut hat, hier an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt mal als Jünger des 21. Jahrhunderts mit dieser Begebenheit beschäftigen, wie wird's euch gehen, wenn wir jetzt uns zurückversetzt fühlen und wären die Jünger damals gewesen? Hätten wir die Fußwaschung an uns geschehen lassen? Hättest du dir von dem Sohn Gottes die Füße waschen lassen? Oder hättest du vehement gesagt, wie Petrus am Anfang, das ist ein No-Go, niemals darfst du mir die Füße waschen und werde ich das erlauben? Oder wären wir eher peinlich berührt, wir würden es uns peinlich berührt über uns ergehen lassen, höflich, aber vielleicht auch bestimmt versuchen abzulehnen? Fußwaschung in Gemeinden unter Christen steht ja nicht hoch im Kurs, oder? Und viele Gemeinden, und wir gehören ja dazu, wir pflegen das eigentlich nicht als eine Art Ritus oder als Beispiel der dienenden Liebe. Wer von euch war schon in Gemeinden, wo einem regelmäßig die Füße gewaschen wurden zu bestimmten Anlässen? Eine Hand sehe ich, zwei, ja drei, aha. Schön, aber ihr merkt schon, Fußwaschung grundsätzlich in dieser Art steht nicht hoch im Kurs. Da sind wir, glaube ich, eher peinlich berührt. Das befremdet uns und irgendwie bringt uns das nicht in eine gute Laune-Stimmung, wenn man einander die Füße waschen sollte. Aber wie dem auch sei, die Fußwaschung Jesu ist merkwürdig, denkwürdig, tröstend, hervorragend und auch sehr herausfordernd, weil er setzt ein eindrückliches Zeichen der Liebe. Und deshalb mit dem nächsten Bild, das soll man einleitend noch darstellen, wir gucken gleich nochmal näher auf den Text. Aber es gilt im Grunde, keine Scheu vor der Liebe Jesu zu haben. Darum geht es. Ihr habt richtig gehört, richtig gelesen. Keine Scheu. Jesus hatte keine Scheu, den Jüngern diesen untersten Dienst der Dienste, den sonst ein Haussklave verrichtet, ihnen die Füße zu waschen. Er hatte keine Scheu, das zu tun. Petrus musste lernen, keine Scheu zu haben, diesen Dienst anzunehmen. Petrus musste lernen, sich von Jesus in dieser dienenden Weise lieben zu lassen, etwas Gutes geben zu lassen. Ist manchmal nicht so leicht, Liebe anzunehmen, Liebe sich geben zu lassen. Und wir müssen lernen, als Jünger diese Liebe, diese dienende Liebe Jesu, die ganz unterste dienende Liebe Jesu, anderen Menschen weiterzugeben. Merkt ihr, wie diese Begebenheit sehr herausfordernd ist, auf die eine oder andere Weise. Sei es, dass ich mir was schenken lasse von Jesus, Gutes tun lasse, oder sei es, dass ich in der Liebe Jesu einem anderen etwas Gutes tue. Also keine Scheu, wenn es um die Liebe Jesu geht, aber jetzt schauen wir mal näher hinein. Wir gehen den Text noch mal so miteinander so stichpunktartig durch. Jesus wäscht also seinen Jüngern die Füße und so fängt die Geschichte nochmal an. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war und dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Die Zeit des öffentlichen Redens ist für Jesus vorbei. Alles hat seine Zeit. Jetzt widmet er sich nur noch privat in vertrautem Rahmen zu seinen Jüngern und spricht mit ihnen. Und zwar mit den Jüngern, die Schritt und Tritt mit ihm 3 Jahre lang unterwegs waren. Die vielleicht so wie du und ich unser Leben auf ihn abgestellt haben. Die sagen, ja, ich lebe mit ihm und ich folge ihm nach, so gut es eben geht. Und schaut mal, die Adressat dieser dienenden Liebe Jesus sind nicht die Menschen in Jerusalem, sondern sind ausschließlich, er nennt sie, die Seinen. Ich bin da so ein klein bisschen hängen geblieben. Die Seinen, die er liebt, heißt es hier in dieser Übersetzung. Dieser Jüngerkreis war für Jesus also sehr vertraut, wie eine Familie, könnte man sagen. Jesus sagt an anderer Stelle einmal, meine Mutter und meine Geschwister, das sind alle die, die Gottes Botschaft hören und tun. Also ein Bruder, eine Schwester, zu Jesus bin ich, wenn ich Gottes Wort höre und ihm nachfolge. Ich gehöre dann zu den Seinen. Das heißt, die Jünger, die Gott, den Vater im Himmel haben und Jesus hier auf der Erde nachfolgen, das ist die Familie Jesu. Das sind die Seinen, das ist die Gemeindefamilie. Ich habe mich neu gefragt, wie verstehen wir uns eigentlich als Gemeinde? Verstehen wir uns in dem Sinne, dass wir die Seinen sind, die Seinen Jesu sind? Verstehen wir uns als Bruder und Schwester noch? Ich weiß noch, als ich junger Christ war und auch in meiner ersten Pastorenstelle, da hat man sich noch immer wieder als Bruder und Schwester angesprochen. Das macht man heute nicht mehr so, die Älteren werden es noch wissen, das scheint so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, das scheint nicht mehr so aktuell, so zeitgemäß zu sein, aber bitte werfen wir es inhaltlich nicht über Bord. Alle die ihr mit Jesus lebt, sind meine Schwestern und meine Brüder und ich bin euer Bruder und euer Bruder. Genau. Muss man aufpassen heute. Genau. Ja, aber die Frage ist, verstehen wir uns so noch, wenn wir miteinander unterwegs sind, als Bruder und als Schwester, dass wir die Seinen sind, die von Jesus sind? Und diese Liebe, schaut mal, die lebt Jesus, heißt es in unserem Text, bis ans Ende. Er liebte die Seinen bis ans Ende. Ich habe es ja unten so ein bisschen unterstrichen. Und dieses bis ans Ende ist ein hochinteressanter Ausdruck. Der kann nämlich zweierlei bedeuten. Der kann zum einen bedeuten, er liebte sie bis zum Äußersten. Das heißt, bis zum geht nicht mehr. Und mit dem Tod geht's auf der Erde natürlich nicht mehr weiter. Er hat sie auf der Erde, die Seinen, bis zu seinem Tod, bis es nicht mehr geht, geliebt. Und wenn ihr mal die 7 Worte Jesu am Kreuz anguckt, dann spürt er immer noch etwas von der Liebe Jesu in seiner Todesstunde zu den Seinen und auch zu den Menschen generell. Es kann aber auch bedeuten, er liebte sie bis zur Vollendung, eis telos, telos das Ziel. Er liebte sie bis zur Vollendung, bis er seinen Auftrag erledigt hatte. Und deshalb ruft Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Meine Mission habe ich mit Liebe gefüllt, zu Ende gebracht, zum Ziel gebracht, zur Vollendung gebracht. Perfekto, alles gut, bis ans Ende. Also die erste Bedeutung, bis zum Äußersten, ist ein Zeichen der Dauer, der Länge. Und die zweite Bedeutung ist ein Zeichen der Tiefe. Und ich möchte uns das ganz neu zurufen, die wir mit Jesus unterwegs sind. So weit geht die Liebe Jesu zu dir und zu mir. Sie geht bis zum Äußersten und sie geht in die absolute Tiefe hinein. So weit, so tief liebt dich der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und diese starke Liebe zeigt sich nun konkret. Und jetzt kommen wir zu dieser Fußwaschung. Und wir lesen Folgendes. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ich gehe nur auf das kurz so ein, was so ein bisschen farblich unterlegt ist. Er legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Können wir uns gut vorstellen, nicht? Jesus legt das Obergewand ab und bindet sich einen Sklavenschürz um. Das ist ein einfacher Kleiderwechsel, den könnte man einfach mal so annehmen und so stehen lassen. Aber er hat eine viel tiefere Bedeutung, weil er für die ganze Mission Jesus steht. Im Philipperbrief lesen wir, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er legte das Obergewand der Herrlichkeit Gottes ab und legte sich den Sklavenschutz des Dienens an. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ich bin gekommen, euch zu dienen. Wie bereits gesagt, nicht, dass den Jüngern die Füße gewaschen wurden, ist das Außergewöhnliche, sondern wer das tut und wie er es tut. Und jetzt wäscht Jesus seinen Jüngern die staubverdreckten Füße. Und manchmal könnte man sich fragen, wenn man in den Jüngerkreis reinschaut, Herr, warum hast du ihnen nicht die Köpfe gewaschen? Kennt ihr auch noch den Spruch, oder? Also dem gehört eigentlich mal, oder der gehört eigentlich mal so richtig der Kopf gewaschen. Mit diesen verdrehten Ansichten und mit diesen verquerten Gedankengängen und mit dieser Verhaltensweise, da ist doch da oben was verquert, verdreht. Und ihr Lieben, können wir uns davon so schnell freisprechen? Auch als Jünger Jesu? Konnten sich die Jünger davon freisprechen? Ich glaube, nein. Jüngerköpfe. Sie haben mehr darüber nachgedacht, wer hat eigentlich das Sagen im Jüngerkreis, als dass sie sich darauf konzentriert haben, für Jesus da zu sein und mit ihm zu wachen im Garten Gethsemane und sich darauf einzustellen, dass er ans Kreuz gehen wird. Hat er ihnen noch dreimal zumindest deutlich gesagt. Aber sie waren mehr mit sich beschäftigt. Verdrehte Köpfe, die mitunter überlegten, das beste Beispiel Judas, wie kann ich Jesus den Laufpass geben, der mich mittlerweile so maßlos enttäuscht hat. Ja, man kann von Jesus enttäuscht sein, auch in der Nachfolge, in der Jüngerschaft mit ihm. Aber es ist so dramatisch, wenn es dann dazu kommt, dass ich mich davon innerlich und äußerlich löse. Die Köpfe rauchten bei den Jüngern, wie kann eigentlich vermieden werden, was Jesus bevorsteht, nämlich ans Kreuz zu gehen. Das hat sie doch auch sehr stark umtrieben. Wie können wir das verhindern? Das soll alles geschehen, nur das nicht. Oder dass sich vielleicht auch die Gedanken darum kreisen, wenn das wirklich passiert und Jesus stirbt am Kreuz. Und jetzt kommt jemand und spricht mich an, bist du nicht auch einer von den Seinen? Was mache ich da? Was sage ich da? Wir wissen ja schon, wie es mit den Jüngern war dann. Aber Jesus hat den Jüngern nicht die Köpfe gewaschen. Obwohl er, glaube ich, alle Berechtigung gehabt hätte, hier mal nochmal klar zu sagen, ihr Leute, so geht es nicht weiter, so nicht. Aber er wäscht ihnen die Füße. Und das macht er mit den Seinen, die er bis zum Äußersten liebt. Und jetzt möchte ich euch einen Gedanke von Martin Luther weitergeben, der auch schöne Gedanken dazu hatte, zu dieser Begebenheit. Er sagt, dieses Becken, diese Schüssel, das hier genannt wird oder beschrieben wird, empfindet er, ist ein Schüssel, eine Schüssel der Gnade oder eine Schüssel der dienenden Liebe. Eine Schüssel der Gnade. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit Schurz, mit dem Schurz, mit dem er umgeben war. Ich glaube, die Jünger können sich wirklich glücklich schätzen, dass Jesus es unterlässt, ihnen die Köpfe zu waschen und ihnen stattdessen die Füße reinigt. Mit diesem Becken voller Wasser oder wie Luther sagen würde, symbolisch für das Wasser der Gnade. Denn die Füße der Jünger, ihr Lieben, das möchte ich auch noch gerne betonen. Wie haben die sich denn verhalten nach der Fußwaschung? Ich sage es mal ganz pointiert, es waren 12 Jünger, also 24 Füße, die Jesus gewaschen hat. 12 Jünger, 24 Füße, aber in den nächsten 12 bis 24 Stunden haben diese Füße einfach das Weite gesucht, als Karfreitag kam und Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Da waren 12 Jünger mit 24 Füßen und 24 Stunden später haben sie alle Jesus den Laufpass gegeben, im Großen und Ganzen. Wisst ihr, wir können diese Begebenheit der Fußwaschung immer wieder lesen. Immer wieder darüber staunen und auch straucheln und uns vielleicht auch bürstet uns gegen den Strich. Aber wir werden eines nicht finden. Wir werden eines nicht finden, nämlich einen Satz, der heißt, Jesus hat allen Jüngern die Füße gewaschen, außer Petrus, außer Johannes oder außer Judas. Nein, auch Judas wurden die Füße gewaschen. So tief, so weit geht Jesu Liebe. Sie gilt jedem, die unverbrüchliche Gnade will selbst Judas nicht ausschließen. Und jetzt seien wir mal ehrlich, und war ich auch ehrlich zu mir selbst, bin ich mir wirklich bewusst, sind wir uns wirklich bewusst, wie groß und wie tief die Liebe Jesu doch zu uns ist, zu jedem ist. Bei der Fußwaschung wird es so angedeutet oder wird es deutlich. Beim Abendmahl wird es ja von Jesus nochmal ganz klar bezeugt. Für euch mein Leib hingegeben, für euch mein Blut vergossen. Und beim darauffolgenden Kreuzestod, da wird es ja ausgelebt. Ich trage die ganze Schuld der Menschen, ich trage deine Schuld hinauf ans Kreuz. Und das nicht mal in 24 Stunden, von der Fußwaschung übers Abendmahl zum Kreuz, wird die Liebe Jesu so stark betont, gesagt und ertragen, bis zum Äußersten, bis zur Vollendung. Und ein Petrus musste das erst lernen. Und wir müssen es vielleicht auch lernen. Oder uns neu dafür erwärmen und erwecken lassen. Schau mal, wie es beim Petrus war. Da kam er zu Simon Petrus. Und er sprach zu ihm, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Also da merkt man schon, der Petrus war da nicht mit einverstanden. Der war unwillig oder widerwillig. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erfahren. Jesus kennt seine Leute. Jesus kannte den Petrus. Und er wusste ihn, weil er ihn so liebt, kannte er ihn so gut. Und er wusste, wie er mit ihm umzugehen hat. Und wir wissen auch, wie er nach Ostern ihm wieder aufgeholfen hat. Mit dieser Begegnung, liebst du mich wirklich? Und ihn neu beauftragt hat. Und da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Dann spricht der Simon Petrus, auch wenn es so ist, und jetzt von dem Widerwilligen kommt er zu dem Überschwänglichen, nicht? Also ist ja wieder typisch Petrus, nicht? Also auf der einen Seite Hü, auf der anderen Seite Hot. Dazwischen findet sich erstmal wenig. Und so kommt er in den Überschwang und sagt, Herr, nicht die Füße allein, jetzt aber auch die Hände und das Haupt und wahrscheinlich den ganzen Körper. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Wer mit mir lebt und mir schon sein Leben anvertraut hat, der ist schon gewaschen. Durch die Liebe, durch die Gnade Gottes. Der ist schon ganz rein. Aber die Füße, wisst ihr, die uns durch den Alltag tragen und wo nicht immer alles gut läuft in der Nachfolge und wo wir stolpern und fallen, aber die Füße, die müssen immer wieder mal gereinigt werden. Und ihr seid rein, aber nicht alle, erkannte sein Verräter. Und darum sprach er, es seid nicht alle rein. Jesus musste lernen, sich von Jesus lieben zu lassen und dann auch nicht über das Ziel hinauszuschießen. Und dann noch gibt es noch etwas zu beherzigen, da kommen wir zum Schluss. Und das gilt von uns, die wir die Seinen sind. Da lesen wir jetzt am Ende. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Meister und Herr, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wir sollen diese dienende Liebe Jesu, wir sollen Zeichen der Liebe Jesu setzen, anderen gegenüber. Niedrige, kleine, untere, aus der untersten Schublade heraus Liebesdienste tun. Ich habe hier ein Tuch mitgebracht. Das ist jetzt keine Schürze, wie sie Jesus wahrscheinlich gebraucht hat bei der Fußwaschung. Obwohl, man könnte sich ein bisschen umbinden, aber es wäre jetzt nicht so passend. Aber mit solch einem Tuch, solch einer Schürze hat Jesus seinen Jüngern die Füße abgetrocknet. Als ich die Musiker gebeten habe, dass, wenn ich das Tuch hochhalte, dass sie vor auf die Bühne kommen, was sie jetzt dankenswerterweise schon gemacht haben, vielen Dank, bin ich kurz ins Gespräch gekommen mit Michael Hecker, Leiter von Heidelbrass. Und er hat zu mir gesagt, können wir das Tuch nicht auch gebrauchen mit dieser Illustration? Und jetzt schaut mal, was die Bläser vor ihren Füßen haben. Die haben hier so kleine Fliese. Und auf diesen Fliesen passiert immer etwas. Nämlich in den Posaunen und so weiter sammelt sich ja irgendwie Spucke, Wasser und...
Kondenswasser
sammelt sich da an. Und damit es nicht auf den unseren schönen Teppich sich verewigt, habt ihr diese kleinen Fließauslagen und da lasst ihr dann das Kondenswasser drauflaufen. Ja, so. Und jetzt ein kleiner, ganz niedriger Liebesdienst euch gegenüber, damit ihr mit Freude und Vollmacht gute Musik machen könnte, wäre jetzt, wenn ich dieses Tuch nehmen würde und würde während dem Gottesdienst hier unten bei euch liegen und würde diese Kondenswasseransammlungen aufwischen. Wisst ihr? Nichts anderes hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Die Füße gewaschen. Jetzt kann man aber dieses Tuch noch in zwei anderen Weisen benutzen. Und zwar, ihr kennt es, wenn es ins Restaurant gibt, da kriegt ihr vielleicht auch so Servietten, vielleicht nicht so groß, aber manche sind auch sehr groß. Man kann sie sich auf die Oberschenkel legen oder manche, die tun es hier oben dann so rein. Nicht? Und wenn es dann so schön aussitzt, dann weiß man, wenn man ja öfters mal kleckert, dass die Kleidung sauber bleibt. Und was weiß ich auch? Ich weiß auch, dass ich gleich bedient werde im Restaurant. Dass jemand kommt, der mir Gutes bringt. Gutes Essen, das ich bestellt habe. Etwas, was mir gut tut, was mich jetzt erfreut. Wisst ihr? Und das brauchen wir auch. Dass wir uns die Serviette einfach umbinden und sagen, Herr, jetzt bin ich einfach da und ich möchte von dir beschenkt werden. Ich möchte einfach etwas Gutes von dir erfahren. Ein Wort, ein Gedanke. Ihr Lieben, ihr könnt so in den Gottesdienst kommen. Also, wer das braucht, kann das auch so machen. Dann wissen die anderen auch gleich Bescheid. Wenn nicht, aber innerlich im Kopf so machen. Herr, ich komme heute Morgen und möchte mich von dir beschenken lassen. Du hast so viel Gutes tun. Dann kann ich dieses Tuch aber noch, und das ist, wozu uns Jesus auffordert, ein Beispiel habe ich euch gegeben, ich kann dieses Tuch aber auch noch so tragen, wie ein Serviertuch. Wisst ihr? Und was symbolisiert das? Das symbolisiert im Restaurant, jetzt kommt der, der dient. Ich bin der Dienende. Ich tue dir etwas Gutes. Ich empfange jetzt nichts. Es geht nicht um das Empfangen, sondern es geht darum, dass ich dir was gebe, etwas Gutes tue. Und ich glaube, dass wir beides brauchen, nicht? Wir brauchen das Tuch als Serviette, wo wir uns von Gott immer wieder neu beschenken lassen, dass er uns Gutes tut. Und Jesus möchte aber auch, dass wir kleine Zeichen der Liebe setzen und anderen dienen. Ich möchte uns herausfordern in dieser Karwoche. Wie könnte das für dich aussehen? In dieser Karwoche die Liebe Gottes zu empfangen, sich Gutes von Gott schenken zu lassen. Und wie könnte es aussehen, einen der Deinen, weil du mit Jesus unterwegs bist, oder den Seinen, etwas Gutes zu tun? Einen kleinen Liebesdienst, ein kleines Wort, eine kleine Aufmerksamkeit. Kann jetzt schon anfangen, nach dem Gottesdienst, vorne, hinten, rechts sitzen Leute, die Seinen sind, die Jesus sind. Einfach mal ein kurzes Wort, ein kurzes Hallo, ein kurzes Dankeschön an andere. Lasst uns Zeichen der Liebe setzen. Jeder von uns kann das.